Es war viel, viel, viel mehr eine psychische Herausforderung als wirklich körperlich. Ich würde mal sagen, jeder mit einer durchschnittlichen Fitness rein körperlich ist dem gewappnet. Aufgrund der Dauer ist es aber eine so viel größere mentale Belastung, dran zu bleiben. Und daran, glaube ich, scheitern die meisten. Bei Kilometer 50 war es nicht geil, wir haben die Hälfte hinter uns und jetzt geht's bergab, sondern es war, ach du Scheiße, wir haben gerade mal die Hälfte. Das heißt, das, was wir jetzt erlebt haben, nochmal? Ich find's ja immer wieder unglaublich erstaunlich, wie weit wir Menschen es bringen können, über den Moment hinaus, wo wir das erste Mal das Gefühl haben, da geht nichts mehr.
Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte mit euch heute gemeinsam nochmal einsteigen in dieses große Thema 100 Kilometer Wandern an einem Tag innerhalb von 24 Stunden. Ist ja auf der einen Seite ein Riesenhype drum entstanden in den letzten Jahren und Hypes sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite ist es einfach auch eine wunderbar abgesteckte Herausforderung. 24 Stunden, ein sehr begrenztes Zeitfenster und dann ja entweder diese 100 Kilometer wandern oder wir können die Challenge auch anders begreifen, einfach so weit gehen, wie wir denn können in 24 Stunden. Es gibt diese großen Veranstaltungen mittlerweile, ob sie Megamarsch heißen, Mammutmarsch oder Ostseemarsch oder wie auch immer, und das führt dazu, dass viele Menschen sich diese Frage stellen, schaffe ich das auch, beziehungsweise wie weit komme ich in 24 Stunden? Ich habe vor ungefähr 2 Jahren schon mal eine Folge zu dem Thema gemacht, hatte da eine Frau zu Gast, die auch eine solche Weitwanderung gemacht hat innerhalb von 24 Stunden, und das ist bis heute die meistgehörte Freiraus-Folge ever. Also es scheint da ein Interesse dran zu geben an diesem Thema und auch deshalb möchte ich es heute noch einmal aufgreifen. Ein bisschen anders aufgreifen. Ich habe vor einigen Wochen auch hier im Podcast schon mal erzählt, dass ich diese Herausforderung für mich mal persönlich angegangen bin, nicht im Rahmen eines solchen Events, sondern ich bin einfach losgegangen. Für mich war nach 63 Kilometern Schluss, weil ich da sehr schmerzhafte, offene Stellen an der Ferse mir gelaufen hatte. Ich möchte euch in dieser Folge heute aber einmal skizzieren, was das wirklich bedeutet, so weit zu laufen innerhalb von 24 Stunden und euch aufzeigen, wie ihr das schaffen könnt. Jetzt fragt ihr euch möglicherweise, Moment mal, du hast es doch selber nicht geschafft, wie willst du uns denn erzählen, wie wir es schaffen? Ich habe mir noch jemanden zur Seite geholt und das ist Mishek Dahmer. Ihm ist es tatsächlich gelungen, diese 100 Kilometer zu laufen, auch nicht im Rahmen eines solchen Events, sondern mit einem Freund, ganz privat. Auch nicht im ersten Anlauf, aber im zweiten. Und Mishek ist jemand, der nun wirklich nicht zuallererst Ausdauersportler ist. Mishek ist ein Experte für ganzheitliche Gesundheit und Fitness, ein sowohl in der Theorie als auch in der Praxis unglaublich bewanderter Experte für Functional Training, für alle möglichen Spielarten von Fitness, für Ernährung. Ich kenne eine Menge Leute, die sich mit diesen Themen gut auskennen, aber nur wenige, die das so tun wie Mishek. Aber wie gesagt, kein Ausdauerathlet in dem Sinne und auch einer, der überhaupt nicht gerne lange ausdauernd unterwegs ist, zum Beispiel laufen geht. Aber all das wird er in unserem Gespräch auch nochmal erläutern. Es gibt eine alte Verbindung zwischen Mishek und mir. Auch darüber werden wir eingangs des Gesprächs kurz sprechen und dann nehmen wir euch beide mit auf diese Challenge, diese große Herausforderung, wirklich mal zu gucken, was geht innerhalb von 24 Stunden. Bevor wir da jetzt gleich reingehen, atmen wir natürlich noch einmal kurz durch. An dieser Stelle schon mal der Hinweis heute besonders auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Da packe ich nämlich immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast rein. Und heute, beziehungsweise dann am Sonntag, wenn der nächste Newsletter erscheint, nochmal ganz konkrete Tipps zu all dem, um das es heute in diesem Gespräch geht. Unter anderem, und das ist jetzt schon so ein kleiner Ausblick, auch zu der Laufband-Schreibtisch-Kombination und zu Tipps gegen Blasen. Der Frei-Raus-Podcast hat einen neuen Werbepartner und ich freue mich sehr über und auf diese Zusammenarbeit mit Naturstrom. Wir fragen uns ja oft, welchen Beitrag können wir eigentlich leisten für eine nachhaltigere Welt oder denken uns, Mensch, man müsste doch mehr tun. Eine Sache ist ganz einfach und in 5 Minuten erledigt, nämlich zu einem nachhaltigen Stromanbieter zu wechseln, wie Naturstrom. Ich bin selbst seit vielen Jahren Kunde bei Naturstrom, weil Naturstrom zu 100% Energie bezieht aus Wasser, Wind und Sonne in Deutschland, weil Naturstrom einen festen Förderbetrag im Tarif verankert hat für den Ausbau nachhaltiger Energieanlagen in Deutschland. Also wenn du noch nicht Kundin oder Kunde von Naturstrom sein solltest, dann guck dir das Angebot einfach mal an. Und wenn du wechseln willst, musst du nur ein ganz einfaches Formular ausfüllen. Den Rest erledigt Naturstrom für dich, auch die Abmeldung von deinem bisherigen Anbieter. Naturstrom, bei dem du übrigens nicht nur Strom, sondern auch Gas bekommen kannst, hat sehr faire Verträge. Du kannst monatlich kündigen. Wirst du nicht wollen, aber die Möglichkeit besteht. Alle Infos zu dem Angebot findest du unter naturstrom.de/freiraus. Gibt übrigens auch noch 30 Euro Startguthaben, wenn du wechselst. Hätte ich fast vergessen. Den Link, den findest du auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Frei Raus, Mischek.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir uns sehen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Wir kennen uns lange schon. Wir kennen uns sehr lange, haben uns jetzt aber eine ganze Weile nicht gesehen. Du kamst mal, als ich bei der Fit for Fun gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, ob noch als Redakteur oder schon als stellvertretender Chefredakteur.
Keine Ahnung. Du warst auf jeden Fall Sportressortleiter.
Ja, dann war das schon die Zeit, also wo ich dann gleichzeitig auch dann stellvertretender Chefredakteur war und ein bisschen was zu sagen hatte bei diesem Blatt, was es ja heute nicht mehr gibt. Einige werden es sicherlich noch kennen. Kamst du rein als Praktikant irgendwann?
Ja.
Student der Ernährungswissenschaften und so. Habe ich sofort gemerkt, natürlich jemand, der sich total gut auskennt, so ein Freak auch auf dem Bereich und bist natürlich auch eine Erscheinung, wenn du irgendwo reinkommst. Wie groß bist du genau?
Ich war mal 2,02 Meter.
Was heißt das?
Ich habe realisiert, dass ich nur noch 2 Meter lang bin.
Ehrlich?
Ja, ich wurde letztens gemessen und ich glaube, die ganzen schweren Kniebeugen haben irgendwie dazu geführt, dass ich schon 2 Meter eingebüßt habe.
Ich habe auch immer als Größenangabe, wenn ich irgendwo gefragt habe, einfach noch die mal gemessen wurde, als ich gemustert wurde.
Ah.
Also mit 19, glaube ich.
Ja.
Und das waren 1,92. Die gebe ich immer an. Also ich habe mich, glaube ich, nie wieder gemessen seitdem.
Ja, dann bist du auch noch 1,92.
Meinst du?
Ja. Auf jeden Fall.
Ist vielleicht auch nicht so ganz so wichtig, aber ich bin einen kleinen Tick kleiner als du. Und das ist selten, ne? Dass da jemand kommt, der noch ein bisschen größer ist. Du hast da irgendwie gleich einen guten Eindruck gemacht. Wir haben uns gleich gut verstanden und sind irgendwie immer in Kontakt geblieben, auch wenn er zuletzt dann so ein bisschen spärlicher geworden ist, wie das manchmal ist, in gewissen
Corona
Lebensphasen.
Corona hat vieles anders gemacht.
Ja, und du hast ja auch viele Projekte. Du bist sehr aktiv bei dem, was du machst, in dem Bereich. Ich sage jetzt mal, also so wie ich es von außen wahrnehme, das ist interessant, das von dir zu hören, Fitness, Gesundheit, also ganzheitliche Fitness, Ernährung nach wie vor, also jemand, der sich unfassbar gut auskennt mit dem Thema Ernährung und damit meine ich wirklich auch, also abwiegt, wie viel Protein er isst. Ich weiß nicht, ob du es jeden Tag machst, ja, aber eine Zeit lang zumindest, wie viel Kohlenhydrate das sind, wie viel dies, wie viel das. Der Athleten und Athletinnen, Profis auch berät in dem Bereich, mit denen trainiert, viel auch Krafttraining macht. Natürlich, jetzt werden wir heute über ein Thema sprechen, was damit gar nicht so viel auf den ersten Blick zu tun hat. Und das finde ich aber ganz interessant, dass du da mal so einen Ausflug gewagt hast. Aber vielleicht als erstes mal ist meine Außenwahrnehmung noch so,
ja,
die richtige.
Absolut. Doch, können wir auf jeden Fall so festhalten. Fitness und Ernährung hat immer eine große Rolle gespielt. Also so wie du es beschrieben hast, als ich auch dann zur Fit for Fun kam, mit dem Hintergrund der Ernährungswissenschaften des Studiums war Sport parallel immer laufen. Also ich komme aus dem Basketball ursprünglich. Ich bin dir immer noch unfassbar dankbar, dass du mich gleich in der ersten Woche nach Malmö zum Reebok CrossFit Event geschickt hast. Mit Rich Froning und Annie Torres dort hier damals.
Ja, das war Praktikant.
Ja, das war wirklich, ich dachte so, was geht hier ab? Wie gut wird man hier behandelt? Das war eine unglaublich tolle Zeit. Ich war unglaublich dankbar dafür, dass ich sowohl mich im Ernährungsressort als auch dank dir dann im Sportressort austoben konnte und diese zwei Komponenten vereinen konnte. Was über die letzten Jahre dann vermehrt hinzukam, war eben ein eher ganzheitlicher Ansatz. Das heißt, über Fitness und Ernährung, diese Hands-on-Komponenten hinaus, ich sag mal, alles, was sich zwischen deinen zwei Ohren abspielt. Also das Mindset, die Geisteshaltung, das, was ich zu meiner Sportlerzeit noch sehr als diesen ganzen Wu-Wu-Kram abgestempelt habe, aber mit der Zeit realisiert habe, dass es genauso wichtig ist, um ganzheitlich wirklich gesund zu sein. Und das versuche ich einfach bestmöglich, diesen holistischen Gesundheitsgedanken auf allen Ebenen, die man sich erschließen kann, zu kommunizieren. Also im Live One-to-One-Coaching, über Seminare, Workshops, bis hin zu alles, was die Online-Welt eben zu bieten hat. Also Social Media, Podcasts und so weiter. Von daher, ja, dein Eindruck können wir auf jeden Fall so abhaken.
Jetzt habe ich gesagt, viel Krafttraining natürlich auch, was du machst, aber ein ganzheitlicher Ansatz. Das heißt jetzt nicht nur stumpf irgendwie pumpen, ja, wie es ja dann doch viele in Fitnessstudios gemacht haben, ändert sich ja auch ein bisschen. Ja. Aber würdest du sagen, wenn man ganzheitlich drauf guckt, ist das was wir vielleicht dann auch, wenn wir ein bisschen älter werden, immer mehr und zu sehr vernachlässigen, auch Krafttraining zu machen, Schnelligkeitstraining zu machen, ist zumindest was ich oft den Eindruck habe, weil das im Alter ja schneller nachlässt, zum Beispiel als die Ausdauer. Und irgendwann ist Ausdauer einfach angenehmer, Ausdauer zu trainieren, weil es ja nicht so unbequem ist.
Ich habe gerade letztens eine Story gepostet mit meinem allerältesten Kunden, der stolze 84 ist. Krafttraining ist die beste Altersvorsorge und es ist eine Komponente, die leider im höheren Alter und dann vor allem bei der weiblichen Community häufig zu kurz kommt. Das Erhalten der Muskulatur ist die beste Altersvorsorge. Und wir reden hier nicht von Deadlift-Rekorden, sondern von so etwas Banalen wie der Sturzprophylaxe. Es ist die Muskulatur, die dafür sorgt, dass ich, wenn ich das Gleichgewicht verliere, schnell reagieren kann und mein Körpergewicht auffangen kann. Auf hormoneller Ebene, was die Kontrolle des Blutzuckers zum Beispiel angeht, weil unser Hormon Insulin deutlich sensitiver arbeitet und dadurch alles, was wir da oben in die Luke reinwerfen, besser verwertet werden kann. Je früher wir starten, umso besser. Und wie wenn ich eben meinen Kundenstamm anschaue und ich habe eine kleine, feine Gruppe an Ü-80ern, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Von daher kann ich jedem wirklich nur raten, sei es nur einmal die Woche ein paar Kräftigungsübungen zu machen. Und das kann auch im Komfort der eigenen vier Wände stattfinden. Es muss nicht sofort im Fitnessstudio sein. Es muss nicht sofort mit einer Langhantel im Nacken stattfinden. Je nach individuellem Fitnesszustand, aber jeder wird davon profitieren.
Ja, du hast es ja schon gesagt, das heißt jetzt nicht nur Deadlifts und die ganz harten Sachen, auch ein Sprinttraining zum Beispiel. Ja? Also mal zu sprinten ist ja ein Krafttraining, also es würde auch letztlich da teilweise zumindest mit reinfallen.
Ja. Ne? Absolut.
Dass man eben nicht nur, und darum geht es ja, im immer gleichen Trott dann eine Bewegung vollzieht. Da gucken wir dann auf diesen Mix, haben wir uns auch schon mit beschäftigt. Wir hatten mal zusammen so ein kleines Projekt, wo es um Ernährung ging, wie sie denn natürlich ist. Du warst mal, erinnere ich mich auch noch sehr gerne dran, auf so einem Workshop, den ich gemacht habe, ein Wochenende, wo es um natürliche Bewegung geht, die, und darauf will ich hinaus, ja immer ein Mix ist und auch ein Wechsel, ein Rhythmus von schnell, langsam, von Kraft, von Beweglichkeit. Also einfach ein ganzheitliche Ausschöpfung des ganzheitlichen körperlichen Potenzials. So, ne? Ich habe immer gerne gesagt in diesem Zusammenhang auf den Workshops, die ich damals gemacht habe, es ist keiner von uns so stark wie ein Bär und so schnell wie ein Gepard, ja, aber kein Tier der Welt ist eigentlich so vielseitig, wie es der Mensch ist. Also kann so viel, so gut, ja.
Absolut.
Auch koordinativ und so weiter. Also es geht immer um so einen Mix und da spielt einfach das Krafttraining eine große Rolle. Deswegen sollten wir das nicht vernachlässigen dann irgendwann. Jetzt ist es aber so, dass ja auch die Ausdauer Part davon ist, also ein Teil davon ist. Ein Teil, mit dem du dich, zumindest jetzt wieder meine Außenwahrnehmung, weniger intensiv beschäftigst, meine Außenwahrnehmung, das, was
ich werde dich gleich korrigieren.
Ankommt. Ja. Und also ich nehme dich immer wahr oder hab dich bisher wahrgenommen als jemand, der, also so ein Fitness-Experte einfach, der vor allen Dingen als Functional Training und so weiter viel mit Gewichten arbeitet, ja, und der jetzt nicht eine Stunde oder auch mal zwei irgendwie joggen geht im Park. Warum, und da wollen wir ja heute hin, hast du trotzdem, dann kannst du gleich lange ausholen, diese Challenge mal angenommen für dich ganz persönlich, da hat dich ja wahrscheinlich keiner herausgefordert, sondern du hast selber gesagt, ich will das machen, mal gucken, wie weit ich eigentlich laufen kann, wie weit ich gehen kann. Wie kam das dazu?
Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich jemals 2 Stunden im Park laufen war, also da hast du absolut recht, aber das liegt eher daran, dass ich fest daran glaube, dass zumindest zu einem gewissen Part, ja, wir sollten in regelmäßigen Abständen unsere Komfortzone verlassen, aber Dinge zu wählen, die wir auch irgendwo zu einem Quäntchen zumindest gerne machen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich hasse Joggen.
Da bist du ja nicht der Einzige. Es geht ganz vielen so.
Genau, das ist einfach.
Sage ich auch ganz oft, ey, wenn das nicht dein Ding ist, dann mach was anderes.
Genau.
Und quäl dich da nicht durch. Weil es gibt ja 1000 andere Möglichkeiten.
Absolut, ja. Absolut. Aber unter Berücksichtigung all dieser gesundheitlichen Aspekte ist das Herz-Kreislauf-Training, also das, was wir, ich sag mal, im Volksmund als Cardio bezeichnen würden, absolut wichtig und essentiell. Und es ist, wenn wir in unserem ganzheitlichen Gesundheitsgedanken sprechen oder in diesen Bewegungstrainingspool mal einsteigen, dann differenzieren wir da erstmal ganz klar zwischen Bewegung, damit meine ich sehr bewusst Bewegung im Alltag, und dann als zweite Komponente Training. Walk, breathe, hydrate. Das sind so die 3 Grundelemente, die wir definieren als die Basis deiner Gesundheit. Und das erste ist Walk, also Bewegung, Schritte sammeln, was häufig propagiert wird, so diese 10.000 Schritte am Tag. Bereits ab 7.000 bis 8.000 Schritten haben wir große gesundheitliche Vorteile. Nach oben hin, sei es dir offen, wie viel du dich bewegst. Aber das ist erstmal das Grundelement, wenn es um Gesundheit und Bewegung geht. Das heißt, bevor wir ins Fitnessstudio gehen, bevor wir an Krafttraining denken, an Sprints denken, wenn ich jetzt zum Beispiel im Coaching unterwegs bin, dann bringe ich als erstes erstmal in Erfahrung, wie viel bewegst du dich im Alltag? Weil die meisten von uns haben einen sitzenden Alltag, sind irgendwie im Büro am Schreibtisch festgenagelt und bewegen sich wenig. Und es ist keine Seltenheit, dass ich Protokolle zu sehen bekomme, wo Personen 2, vielleicht 3.000 Schritte am Tag machen. Und das ist schon obere Grenze. Das heißt, mein allererstes Ziel ist es erstmal, Richtung der vielleicht 7.000 zu gehen. Nicht von heute auf morgen.
Durch mehr gehen im Alltag einfach dann. Oder
genau,
zwischendurch
genau.
Aufstehen und rumlaufen.
Ja, und dann sind es die simpelsten Strategien, die wir versuchen umzusetzen. Treppe statt Fahrstuhl. Eine Station vorher aussteigen. Ganz gezielt in Verbindung mit der Ernährung zum Beispiel einen kurzen Verdauungsspaziergang nach einer Mahlzeit einzuleiten. Wir haben zu Hause einen höhenverstellbaren Schreibtisch mit einem Laufband drunter, wofür ich unglaublich dankbar bin und was für mich der allergrößte Hack ist, den ich mir vorstellen kann. Weil so wie heute Morgen, ich schaue, dass ich morgens zwischen 6 und 7 immer die wichtigste Aufgabe des Tages erledige. Ich habe in dieser 1 Stunde, ich meine, es waren irgendwie knapp 6.000 Schritte gesammelt.
Das funktioniert gut?
Ja, nicht für jede Arbeit,
ja.
Aber jegliches Telefonat, wenn ich E-Mails schreibe. Ein Großteil meiner Zeit verbringe ich damit, Studien zum Beispiel auszuwerten oder einfach auf dem neuesten Stand zu sein. All das im Gehen. Wenn ich sehr fokussiert arbeiten muss, dann setze ich mich natürlich auch hin. Und am Sitzen ist nichts Schlechtes erstmal per se, nur die Balance zwischen Sitzen und Bewegung, da glaube ich, sind wir an unserer Natur vorbei
gesegelt. Geht noch was.
Genau, da
so Luft können wir noch
ein bisschen mehr ins Gleichgewicht bringen. So, das heißt, die Basis ist erstmal Bewegung im Alltag. Und das mag dann auch eben sämtliche Bewegung sein, die mit dem Haushalt irgendwie zusammenhängt. Aber diesen Marker der Schrittanzahl erstmal zu wählen, macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Dementsprechend ist Gehen, Schritte sammeln, für mich ein sehr natürliches, essentielles Element erstmal in diesem Bewegungsbereich. Wenn wir dann eben weitergehen, Herz-Kreislauf-Training, ja, ich bin kein großer Jogger, beziehungsweise mein halbes Leben bin ich im Ball hinterhergejagt und da habe ich kein Problem mit Laufen, aber auch da ist es ja eine andere Kardiokomponente. Kurzer Sprint, Pause. Noch ein Sprint, Pause. Das sind eher intervallartige Belastungen. So sehr ich aber Joggen nicht kein großer Fan bin, schaue ich natürlich schon, dass ich in diesem, wir würden irgendwo von Zone 2 Cardio sprechen, also ich kann vielleicht noch durch die Nase atmen, mein Puls liegt irgendwo, ich sag mal grob zwischen 110 und 130, also ist leicht erhöht, aber ich bin noch nicht am Hecheln, dass ich auch diese Komponente irgendwie reinbekomme. Das heißt, sei es auf dem Rudergerät, sei es auf dem Fahrrad, sei es durch schnelles Gehen oder was aus den Staaten jetzt gerade rüber schwappt, das Rugging, glaube ich, wird es bezeichnet.
Ist es dieses tippelnde Joggen?
Nee, das ist mit einem schwer beladenen Rucksack unterwegs zu sein.
Ja.
Das heißt, ja, ich habe auch mal, ich habe eine Gewichtsweste zu Hause und habe mir die Gewichtsweste rumgeschwungen und mit zügigem Tempo war ich am Gehen. Wir kommen natürlich auch beim Joggen dann deutlich mehr in technische Komponenten. Das heißt, wenn ich mich an die Alster setze und mir die Läufer anschaue, dann finde ich da vielleicht ein auf 20, wo ich denke, ja.
Das sieht gut aus.
Das sieht gut aus. Der Rest, oh, da würde ich noch mal ein bisschen ins Lauf-ABC gehen. Beim Gehen haben wir diese Hürde nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass es das probateste Mittel ist, um in diesem easy, steady state Cardio erstmal unterwegs zu sein. Ich liebe Challenges, Herausforderungen, vor allem auf körperlicher Ebene. Wie gesagt, Sport war immer ein fester Bestandteil meines Lebens. Vor allem in Bereichen, in denen ich halt schlecht bin. So, und ich sag mal, ich habe in den letzten Jahren im Fitness, Functional Fitness, CrossFit, High Rocks alles mitgemacht, wo ich auf jeden Fall Nachholbedarf bin, wo ich wirklich schlecht bin, ist eher die Langzeitausdauerkomponente, was dazu geführt hat, dass ich für dieses Jahr mir ein, zwei Challenges gesetzt habe, unter anderem eben ein 100-Kilometer-Marsch. Das gibt's ja auch als offizielles Event. Wir haben das zu zweit mit Sebi, meinem Kumpel, angegangen und gesagt, okay, lass uns mal 100 Kilometer in 24 Stunden.
Ja.
Das sind ja die ich sag mal,
die Parameter. Die bei diesen Veranstaltungen zumindest dazu führen, dass es dann auch richtig eine Challenge ist, die viele angehen, die ja auch viele reizt.
Ja, einfach, vor allem, weil
wo ich oft denke, krass, wie viele Leute das dann schaffen, von denen ich das erstmal gar nicht so erwarten würde,
total,
wenn ich sie so sehe. Weil das ist ja echt weit. 100 Kilometer und 24 Stunden ist schon eine Ansage.
Ja, wobei es war viel, viel, viel mehr eine psychische Herausforderung, also auf mentaler Ebene, als wirklich körperlich. Ich würde mal sagen, jeder mit einer durchschnittlichen Fitness rein körperlich ist dem gewappnet. Aufgrund aber der Dauer, und ich meine, in 24 Stunden, man hat ja nicht viel Zeit, sich auszuruhen. Denn wenn ich mit einem Durchschnittstempo von 5 km/h unterwegs bin, was ja sehr ambitioniert ist auf die Dauer, dann bin ich 20 Stunden netto unterwegs.
Und
ich
habe keine Pause
gemacht. Ich habe noch keine Pinkelpause gemacht, ich habe noch nichts gefuttert, ich habe mich noch nicht kurz hingesetzt. Das heißt, die 24 Stunden sind ziemlich eng bemessen. Nichtsdestotrotz erreicht man in der Zeit ja nicht körperliche Peaks wie, ich weiß nicht, ich stelle das Laufband auf 15 Grad Steigung, hau 20 km/h drauf und jetzt sprinte mal los. Aufgrund der Dauer ist es aber eine so viel größere mentale Belastung, dran zu bleiben und eher eine systemische Ermüdung des gesamten Systems. Daran, glaube ich, scheitern die meisten. Und dementsprechend jetzt rein optisch an der Physis bewertend, mag es eben sehr erstaunlich sein, wer da alles durchkommt, aber wenn die Person mental bereit ist,
wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du dich darauf vorbereitet? Weil du hast jetzt gesagt, schafft eigentlich jeder, jede, die so halbwegs fit ist. Bist du auch mit dieser Einstellung reingegangen? Hast gesagt, ja, gelingt mir auch? Oder hast du in irgendeiner Form eine Vorbereitung getroffen, auch was das Training betrifft oder vielleicht auch andere Bereiche, was weiß ich, Ausrüstung, können wir gleich nochmal separat drüber sprechen. Aber erstmal das Training.
Sebi kam letztes Jahr mit dieser Schnapsidee. Also einmal im Jahr stellen wir uns gemeinsam einer sportlichen Challenge. Und letztes Jahr sollte es eben der 100-Kilometer-Marsch sein. Ich war gedanklich ganz woanders, wir waren beruflich sehr stark eingespannt. Eine Challenge finde ich immer super, klar, lass machen. Beim ersten Mal habe ich mich null vorbereitet. Ich habe das Ganze als längeren Spaziergang betrachtet. Und ich erinnere mich, Sebi kam am Freitagabend aus Düsseldorf hoch. Ich habe bis spät abends noch gearbeitet und im Endeffekt um 8 Uhr abends am Freitagabend meine bequemsten Sneaker angezogen, Rucksack mit bisschen Wasser reingepackt und ja komm, dann lass uns mal spazieren gehen.
Dann also, seid ihr losgelaufen, das ist ja schon mal die erste Frage, Taktik, Strategie, wann läufst du los, um diese 24 Stunden zu machen?
Ja genau, also wir haben uns damals, wobei das, ich habe da wenig mich beteiligt, das hat Sebi dann ausgetüftelt, klingt so, als hätte er sich da sehr viele Gedanken gemacht, war auch jetzt nicht unbedingt der Fall, aber seiner Idee nach sollten wir abends loslaufen, so dass wir dann von zirkadianen Biorhythmus, also von unserer inneren Uhr her, da nicht zu viel durcheinander bringen. Das heißt, wir laufen los, naja, spätestens in 24 Stunden sind wir durch. Das heißt, wir kommen dann Samstagabend irgendwie im besten Fall erfolgreich an und können uns dann erschöpft ins Bett legen, ganz normal die Nacht durchschlafen, wie es sein sollte. Im Gegensatz zu, wir laufen irgendwie morgens los, kommen dann am nächsten Morgen an, der ganze Tag steht noch vor uns, aber ja, irgendwie werden wir ja sehr erschöpft sein. Das heißt, wir werden uns irgendwie hinlegen, schlafen wollen, wie auch immer. Und dadurch bringen wir dann im Nachgang sehr viel an eben innerer Uhr durcheinander. Deswegen, das war der Hintergrund, warum abends starten. Also ich habe letztens geguckt, ein Jahresdurchschnitt über die letzten 3 Jahre von zwischen 14.000 und 15.000 Schritten pro Tag. Das heißt, ja, ich kann gehen. Ich weiß, wie man spazieren geht. Mehr muss ja nicht erfolgen. Sebi hat sich zu dem Zeitpunkt sehr körperlich darauf vorbereitet. Das heißt, er hat von 20, 30 Kilometer Läufen bis hin zu 100 Kilometer auf 3 Tage aufeinanderfolgend aufgeteilt gemacht, um etwas mehr Volumen in kürzerer Zeit zu packen. Ja, hat ihm auch nicht weiter geholfen, weil wir gemeinsam gescheitert sind. Also beim ersten Mal.
Woran seid ihr gescheitert und wann?
Ja, Kilometer 67 war Schluss. Bei mir war es aufgrund mangelnder Equipment-Vorbereitung, würde ich sagen, weil ich mir auch nicht den geringsten Gedanken gemacht habe, eben über das Schuhwerk, Socken generell, und mich haben Blasen komplett rausgebracht. Also jetzt keine Blase am Zeh, sondern muss dir vorstellen, wirklich meine gesamten Fersen waren einfach komplett aufgerissen.
Also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich es ja jetzt auch gerade gemacht habe, vor 3 Wochen oder so mal ausprobiert, wie weit komme ich denn? Ganz ähnlich, 63 Kilometer bin ich gelaufen und dann war einfach dadurch Schluss, weil meine Ferse auch hinten einfach so auf war, dass jeder Schritt ja wie so ein Messerstich da einfach hinten rein war und ich dann entschieden habe, ich kann jetzt hier irgendwie noch weiter humpeln, aber dann bin ich viel zu langsam auch und es macht überhaupt keinen Sinn, also endet das hier, also genau das Gleiche.
Ja, wir haben bei Kilometer 60 ungefähr festgestellt, wir hatten zu dem Zeitpunkt ein Durchschnittstempo von 2,3 km/h pro Stunde. Also wir sind da wirklich nur noch geschlichen und haben realisiert, okay, wir kommen auf jeden Fall nicht in den 24 Stunden durch. Das größte Problem, was dann dazu geführt hat, dass wir es haben gut sein lassen, war die Tatsache, dass Sebi 2 Tage später geheiratet hat.
Okay.
Und wir kein Risiko eingehen wollten, dass er zu seiner Hochzeit irgendwie komplett außer Gefecht ist. Also das wäre totaler Blödsinn. Dementsprechend, das Ego hat uns dann eben weitere 7 Kilometer irgendwie durchgescheucht. Aber dann haben wir gesagt, okay, that's it. Sofort mit der Realisierung, das können wir nicht so stehen lassen. Wir werden das Ganze nochmal angehen. Aufgehoben heißt nicht aufgeschoben. Sagt man doch so.
So sagt man das.
Ja, prima, okay.
So habe ich mir das auch gedacht. Also an dem Punkt bin ich gerade.
Ja. Genau. Zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, ich habe es total unterschätzt. Beziehungsweise wurde mir ab Kilometer 30, 35 das erste Mal bewusst, okay, ich habe es komplett unterschätzt. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich war kurz bis vor dem Start voll in beruflichen Komponenten drin, also rein mental. Ich habe mich null vorbereitet. Und dann hieß es einfach nur, okay, dann komm, lass uns mal losmarschieren. Das wird schon gut gehen. Kilometer 30 fing ich an zu spüren, dass der Körper arbeitet. Ich habe meine Muskulatur gemerkt, nichts Schlimmes. Einfach nur eine, zu dem Zeitpunkt sogar noch, würde ich sagen, positive Wahrnehmung. Ah, okay, da passiert was, der Körper reagiert. Bei Kilometer 40 habe ich gemerkt, dass sich die Blasen anfangen zu bilden. Es kam der Schmerz mit hinzu. Und das war der Zeitpunkt, wo ich realisiert habe, okay, das ist hier unabhängig von den Blasen eine primär mentale Angelegenheit. Und ich war null darauf vorbereitet. Dementsprechend dann mit dem Schmerz einhergehend hat mich die mentale Komponente komplett zerrissen. Und es war wirklich dann spätestens ab Kilometer 50, wo die Blasen schon einfach ein Thema waren, eine reine Ego-Nummer, die dazu geführt hat, dass ich nicht das Ganze zu dem Zeitpunkt schon abgerissen habe.
Aber ich mental zerrissen, was heißt das? Einfach der Gedanke, was soll der Quatsch? Warum mache ich das?
Es war eine Negativspirale an Gedanken, die dazu geführt hat, dass das ganze Projekt zu dem Zeitpunkt eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Weil ich würde behaupten, selbst wenn ich die Blasen nicht gehabt hätte, ich bezweifle sehr stark, dass wir es geschafft hätten. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr, nochmal, systemisch ermüdend das Ganze ist. Und bei Kilometer 50 war es nicht geil, wir haben die Hälfte hinter uns und jetzt geht's bergab, sondern es war, ach du Scheiße, wir haben gerade mal die Hälfte. Das heißt, das, was wir jetzt erlebt haben, nochmal? Und ich war nicht imstande, diese Negativspirale zu durchbrechen und zu akzeptieren, hey, ich bin hier, das ist das, was ich wollte, keiner zwingt mich. Ich habe mir das selbst eingebrockt, akzeptiere es. Das war dann meine Taktik im zweiten Durchgang. Embrace it. Accept it, embrace it. Ich bin teilweise, jetzt im zweiten Durchlauf, ich springe jetzt, bin ich 2 Stunden lang marschiert, nur mit dem Mantra in meinem Kopf, accept it, embrace it. Mit jedem Schritt. Linker Schritt, rechter Schritt. Accept it, embrace it. Accept it, embrace it. Und 2 Stunden lang. Dann bin ich weitere 2 Stunden nur dann in meiner Muttersprache in Polnisch. Raz, dwa. Raz, dwa. 1, 2. 1, 2. Ich habe nur meine Schritte gezählt. Um nur mich auf den Moment zu konzentrieren und es zu akzeptieren, wo ich gerade bin. Um nicht in dieses Negativszenario zu gehen. Naja, und jetzt springe ich wieder zurück zum ersten Mal. Mit den Schmerzen einhergehend, weil ich war nicht imstande, aus diesem Negativszenario rauszukommen. Und dementsprechend, nochmal, ich bin überzeugt, selbst wenn die Blasen nicht da gewesen wären, ich war mental nicht bereit.
Beim zweiten Mal, so, das hast du schon erzählt, du hast es nochmal versucht, ihr habt es auch gemeinsam nochmal versucht. Ja?
Genau unter den gleichen Bedingungen.
Also so, was heißt das?
Wir wollten es weiterhin zu zweit abends gestartet, genau, nur eben mit einer besseren Vorbereitung.
Ja. Inwiefern?
Also körperlich weiterhin gleich geblieben. Ich habe mich nicht speziell darauf vorbereitet. Das heißt, versucht, noch mehr Schritte in einem kürzeren Zeitraum irgendwie unterzubringen. Da habe ich mich körperlich gut gefühlt. Ich habe vor allem dafür gesorgt, dass ich keine Wehwehchen hatte, wie Rückenleiden, Verspannung in der Muskulatur oder irgendetwas, was im Vorfeld dafür gesorgt hätte, dass ich vielleicht nicht auf der Höhe bin. Eher unter regenerativer Betrachtung habe ich die Wochen davor noch mehr, als ich es eh schon tue, darauf geachtet, dass ich ausreichend schlafe. Wie gesagt, dass vor allem die Regeneration stimmt. Ich habe perfide darauf geachtet, auf das Schuhwerk. Vorweg muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt, weil ich habe auch im Vorfeld im Gespräch mit anderen die unterschiedlichsten Taktiken gehört. Von festen Wanderschuhen, Barfußschuhe, simple Laufschuhe, war alles mit dabei.
Ich habe gestern gerade, Entschuldigung, kurz rein, Gretchen, einen Termin gehabt bei jemandem, der so ein Einlagenexperte ist. Ich habe so sensomotorische Einlagen, die total genial sind. Und der hat mir die neu angepasst. Dem habe ich kurz über das Thema gesprochen, dieses 100 Kilometer Gehen an einem Stück und Thema Blasen und Schuhe und so weiter. Und er hat zum Beispiel davon abgeraten, jetzt Wanderschuhe zu nehmen, die zu fest sind, weil die diese Abrollbewegung eben einschränken. Und das ist was ich oft auch schon gehört habe von Menschen, die das machen, die eher sagen, pass auf, zieh entweder normale Laufschuhe an oder Trail-Running-Schuhe. Ich hatte auch ganz normale, relativ kostengünstige Laufschuhe an, als ich es jetzt gemacht habe, und habe an dem Tag, nachdem ich dann gescheitert war bei Kilometer 63, da war ich auf einer Veranstaltung von Adidas. Und mit denen hatte ich auch kurz drüber gesprochen und die haben natürlich gleich gesagt, ja, pass mal auf, wenn du das nächste Mal machst, dann schicken wir dir mal einen guten Schuh, ja, wir suchen dir mal einen aus. Und das haben sie jetzt gemacht und angeblich ist der unterwegs. Ich bin gespannt, was da ankommt.
Aber du weißt es nicht.
Das ist wohl auch ein Trailrunning-Schuh, der eine relativ gute Dämpfung hat, ne? Also eine dicke Sohle und aber auch eine gute Abrollbewegung ermöglicht. Ich bin gespannt, wie der so ist. Den werde ich mal testen, jetzt im Vorfeld natürlich vernünftig einlaufen und dann möglicherweise damit nochmal so einen Versuch wagen. Also in der Tat, offenbar die Schuhwahl durchaus entscheidend. Ja. Ja, natürlich gerade, wenn es um Blasen geht. Ne? Also ich habe auch, nachdem ich ein, zwei Statements und auch Bilder von meiner Blase gepostet habe, nachdem ich jetzt unterwegs war und auch schon, nachdem ich auf meiner Tour durch ganz Deutschland unterwegs war. Ich bin durch Deutschland gelaufen und gepaddelt mit dem Sub und war da auf Kinotour, weil wir einen Film über dieses Projekt gemacht haben und habe dann da auch mit Menschen drüber gesprochen, die Fragen gestellt haben zum Film, ne, bei diesen, auf dieser Kinotour und so. Und ich habe ganz, ganz viele Tipps gegen Blasen bekommen. Also im Laufe dieser Zeit. Ich habe wirklich das jetzt neulich nochmal gesammelt und das packe ich auch nochmal in den Newsletter rein hier, der diesen Podcast begleitet. Aber wir können auch gerne über ein paar sprechen. Also da bin ich in der Theorie jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt, was Tipps gegen Blasenbildung. Und natürlich dann auch, sobald sie auftreten, ist es oft schon zu spät, aber um dem vorzubeugen, ja, da eben sich gut aufzustellen, ist das Schuhwerk definitiv ein ganz, ganz großer Hebel. Mit was für Schuhen warst du denn dann beim zweiten Mal unterwegs?
Also ich springe nochmal kurz zum ersten, weil wir haben mit Sebi ganz unterschiedliche Taktiken gehabt, was ganz spannend ist. Beim ersten Mal, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, ich habe einfach meine bequemen Sneaker, die ich auch im Coaching, wenn ich im Studio unterwegs bin, angezogen. Nichts Besonderes. Sebi ist mit Barfußschuhen losgelaufen. Und so sehr wie mich meine Blasen beim ersten Mal dann gekillt haben, waren es bei Sebi einfach extreme Fußschmerzen, die sich dann weitergezogen haben auf eine extreme Hüftsteifheit und seine gesamte Muskulatur einfach komplett am Verkrampfen war. Das heißt, da sind beide Taktiken nicht aufgegangen. Jetzt für den zweiten Run hatten wir auch ganz unterschiedliche Taktiken, basierend so ein bisschen, würde ich sagen, auf unseren Vorlieben. Ich habe mich aber dann auch, weil zwei Wochen später stand dann mein erster Triathlon an, war ich sehr auf der Suche nach einem guten Laufschuh, habe etliche Laufsneaker ausprobiert. Branding und so weiter ist hier kein Problem, oder?
Nö, ja, können wir alles sagen.
Wunderbar. Hängen geblieben bin ich bei einem On-Laufschuh, für den ich mich dann entschieden habe. Ich habe jeden Schuh dann einen Tag lang fleißig auf meinem Laufbandschreibtisch genutzt, hatte ein paar Nike-Laufschuhe und so weiter. Den fand ich einfach am bequemsten. Sebi wiederum, der sehr viel hiken ist, also wirklich wandern, hat sich eben für einen ziemlich festen, knöchelhohen Wanderschuh entschieden. Also unsere Füße waren nach den 100 Kilometern ziemlich lädiert und haben gejuckt und am Ende, ja, hatten wir auch mit Blasen zu kämpfen. Aber hey, wir sind beide durchgekommen. Also ich würde sagen, beide Taktiken sind aufgegangen. Ich glaube, es hängt wirklich sehr viel an den Vorlieben. Das hat funktioniert. Ich habe im Vorfeld noch den sehr heißen Tipp bekommen für doppellagige Socken.
Ja. Definitiv auf jeden Fall auch einer auf meiner Liste.
Ja, ja, ja. Genau.
Und es gibt einen Sockenhersteller, ne, die das machen, aber du kannst natürlich auch Ride Socks heißen.
Ride Sock, die hatte ich.
Genau die. Aber am Ende kannst du natürlich auch einfach zwei dünne Paar Socken übereinander anziehen.
Ja, also ich habe die Ride Socks genommen und das war wirklich ein riesiger Game Changer, denn mindestens, wenn nicht sogar mehr, also noch entscheidender als der Schuh, glaube ich, würde ich sagen, was zum Beispiel die Blasenthematiken angeht, sind eben die Socken.
Es geht ja immer darum, bei dem Blasen möglichst die Reibung zu verringern, ne? Mhm. Also zwischen Haut eben und dem, was dann kommt. Und die Idee dieser doppellagigen Socken, so wie ich es verstehe, ist einfach, dass dann ein Teil der Reibung schon zwischen diesen zwei Lagen Socken stattfindet. Okay. Und dadurch die Reibung reduziert, die eben zwischen Haut und Socke macht stattfindet. Sinn. Das klingt ja auch logisch. Ja.
Ich habe noch den Tipp bekommen, die Füße komplett mit Vaseline einzuschmieren. Hast du das?
Das ist schon was, was im Vorfeld natürlich die Haut ein bisschen geschmeidiger macht, dass du Hirschteig oder Vaseline verwendest. Ich habe so ein mit Teebaumöl so eine Creme, wo ich die Füße versuche jetzt auch regelmäßiger mit einzucremen, damit ich im Vorfeld schon einfach gut vorbereitet bin, damit die Haut nicht so spröde und nicht so rissig ist. Dass sie dann schneller aufreißt, sondern dass sie einfach ein bisschen geschmeidiger ist. Oder dass du auch jetzt, also stark verhornte Haut, dass du das gut pflegst. Ne?
Da habe ich auch einen heißen Tipp, was ich auch sehr gezielt im Vorfeld eingeleitet habe. Also ich mache regelmäßig eine Pediküre oder medizinische Fußpflege, die ich meine, es waren 3 oder 4 Tage vor dem Race gesetzt habe, um eben Hornhaut, irgendwie eingewachsener Nagel und so weiter, das alles auf jeden Fall bestmöglich auszuschließen.
Ich habe sogar den Tipp bekommen jetzt neulich von einer Frau, die sagte, ein Stück so unbehandelte Schafwolle, weil die einen bestimmten Stoff enthält, ja, also so einen öligen nicht Melatonin, das ist natürlich was anderes, aber Lanolin. Genau. Okay. Das ist so ein Stoff, der wohl unter anderem auch in hier Bepanthen drin ist. Ah, ja. Eine Wundheilsalbe. Und die sagt, so ein Stück unbehandelte Schafwolle hinten in die Socke rein, wenn man so das Gefühl hat, da bildet sich was. Das würde total helfen. Ist sie ausgelacht worden von einem Bergführer, also dafür, der aber danach auch gesagt hat, krass, das ist ja Wahnsinn, wie das funktioniert. Also es gibt viele, viele Tipps. Ich sammle das nochmal irgendwo, dann stelle ich das zur Verfügung und bin gespannt, ob das dann bei mir das nächste Mal auch funktioniert. Weil das ist einfach so ärgerlich, wenn es dann an so einer Blase liegt und du denkst, eigentlich würde ich jetzt gerne weiterlaufen, aber jetzt, das geht dann nicht. So, ihr seid dann, also ihr habt es geschafft, so. Das wissen wir jetzt schon. Ihr habt es beim zweiten Mal geschafft. War es mental einfacher oder bist du einfach nur besser durchgekommen, weil dann vielleicht auch die Blasen nicht ganz so extrem waren? Was war so der entscheidende Punkt. Und wie war es denn überhaupt in der zweiten Hälfte, also ab Kilometer 50, wo du beim ersten Mal dachtest, nee, bitte nicht nochmal 50.
Ja, im Vergleich zum ersten, also beim ersten Mal, was mir extrem Probleme bereitet hat, war die Nacht. Ich hatte zwischen 3 und 6 Uhr eine unfassbare Müdigkeit. Also beim ersten Mal, ich erinnere mich, in der Zeit bin ich mit meiner Hand auf Sebbys Schulter so eine Schrittlänge hinter ihm gelaufen, wirklich im Halbschlaf, teilweise die Augen immer wieder am Zufallen gewesen. Das heißt, ich habe im Vorfeld mit Koffein gearbeitet, also dann abends, was ich sonst nie machen würde, nochmal einen starken Kaffee und einen Trainingsbooster zu mir genommen. Und im Laufe der 100 Kilometer hat mich die Kombi aus 400 Milligramm Koffein, was relativ viel ist, also im Schnitt hat ein Kaffee so um die 100 Milligramm. Die Mischung aus 400 Milligramm Koffein und 600 Milligramm Ibuprofen als Schmerzmittel. Ziemlich nach vorne gebracht. Plus viel Essen. Da habe ich knapp 1000 Kalorien einmal zu mir genommen.
Was?
In erster Linie nur Dinge, die ich kannte, von denen ich wusste, dass sie mir nicht schwer auf dem Magen liegen, die gut verdaubar sind. Das heißt, eher Flüssiges als feste Nahrung, wenig Ballaststoffe, also alles, was irgendwie die Magenverweildauer jetzt nicht unnötigerweise hinauszögert.
Hast du das dabei gehabt? Weil das ist ja auch so eine Taktikfrage. Wie viel schleppst du mit, auch an Wasser und an Verpflegung?
Ja.
Und welche Möglichkeiten hast du aber eventuell irgendwo in einem Supermarkt kurz reinzugehen, dir da was zu holen und musst es dann einfach nicht schleppen?
Darauf haben wir dann gebaut in der zweiten Hälfte, weil es dann eben Tag war und wir wussten, okay, wir haben da irgendwie eine Tankstelle und da wird was sein. Für die erste Hälfte haben wir eingeplant genug Flüssigkeit. Also das waren bei mir knapp 4,5 Liter. Sebi, der ich will nicht sagen, die Hälfte von mir ist, aber deutlich weniger Körpergewicht, Körpermasse mit sich rumträgt, bisschen mehr als 3 Liter. Und wir haben uns primär auf leicht verdauliche Kohlenhydrate in flüssiger Form entschieden. Also ein Isomaltulose, was ein Zucker ist, wie zum Beispiel Maltodextrin, wie auch Dextrose, der nicht so einen starken Blutzuckeranstieg mit sich bringt. Hauptsächlich Isomaltulose, Reiswaffeln und Bananen. Plus Eiweiß konzentriert und Fett möglichst rausgelassen, weil auch das die Magenverweildauer wieder etwas hinauszögert. Und was Eiweiß angeht, simples Eiweißpulver und Aminosäuren. Also auch da in flüssiger Form. War auch für den Transport leichter, weil die Flüssigkeit hatten wir eh dabei. Und dann das zusätzliche Pulver, was wir leicht im Rucksack mitnehmen konnten und was eben wenig Gewicht und Volumen mit sich gebracht hat. Ich habe beim ersten Mal schon davon gesprochen, so ab Kilometer 30, 35 habe ich gemerkt, okay, der Körper arbeitet. Beim zweiten Mal, wo es eben nicht so von den Blasenschmerzen übertönt wurde, habe ich ab Kilometer 60 gemerkt, dass der Körper wirklich, ich sage nicht überfordert ist, aber schwer arbeitet. Wir haben bei Kilometer 45 die letzte größere Pause gemacht, die, ich meine, 20 Minuten gedauert hat, aus der wir nur sehr schwer wieder rausgekommen sind.
Bei mir, das ist ja auch so ein Tipp, den viele dann haben, die das schon mal gemacht haben, so, ey, setz dich gar nicht hin.
Absolut, bleib würde stehen. Ich sofort unterschreiben. Ja. Das war ein großer Fehler. Bis dahin haben uns so 10, 15 Minuten Pausen sehr gut getan. Ab Kilometer 40, wie gesagt, das war die letzte längere Pause, sind wir losgelaufen und ich erinnere mich, ich dachte, dass aufgrund der Krämpfe in den Beinbeugern und der Steifheit in der Muskulatur, okay, scheiße, das war's. Also es hat mich eine weitere Dreiviertelstunde gekostet, dass ich wieder in einen Gehrhythmus reingekommen bin. Sebi ging es genauso, woraufhin wir dann beschlossen haben, okay, wir machen keine längeren Pausen mehr. Tatsächlich sahen dann unsere Pausen nur so aus, dass wir stehen geblieben sind, einmal uns runtergebeugt haben, Hände auf die Knie, einmal langsam bis 10 oder von 10 runtergezählt haben und dann weitergelaufen sind. Auf der anderen Seite, klar, es fehlen die Pausen. Dementsprechend wird es körperlich anstrengender. Das heißt, einmal um 5 Uhr morgens kam dann die erste Ibu-Koffein-Mischung ins Spiel, die mich durch die Müdigkeit gebracht hat. Bei Kilometer 70, das war 13, 14 Uhr dann am Folgetag, habe ich das Ganze wiederholt. Weil zu dem Zeitpunkt war einfach die systemische Ermüdung unglaublich groß. Also ich war selbst sehr positiv überrascht, wie gut die Ibuprofen gewirkt hat. Und das, was ich an muskulärer Spannung, an Krämpfen hier und da gefühlt habe, wirklich weg war. Es hat sich direkt an unserem Gehtempo bemerkbar gemacht, was sofort um mehr als einen halben Kilometer pro Stunde angestiegen ist. Also wir waren bei irgendwie 4,3 und danach waren wir wieder bei 4,8, 4,9 unterwegs. Von daher, das war als Taktik wirklich sehr gut. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es mitzuhaben für den Fall, für so einen Boost unterwegs.
Hast du nicht das Gefühl gehabt, ein Stück weit, ich bescheiße hier mich selber, weil ich mache es ja für mich und es geht um meinen Körper und da reinzuhören und wenn der sagt, dann will ich ihn jetzt nicht betäuben, aber das ist ja auch unterschiedlich. Also es ist, ich bin jemand, der nimmt noch nicht mal eine Ibuprofen, ich hatte jetzt eine Rippenprellung, nachdem ich ja kurz davon erzählt habe, auch im Zuge dieses 100-Kilometer-Laufs, weil ich das da noch gemerkt habe. Also beim Gehen gar nicht, aber deswegen in der Nacht vorher auch nicht so super gepennt hatte, weil ich das mich nachts das gestört hat. Gleich 2, 3 Leute sich gemeldet haben und gesagt, ey, in dem Fall nimm bitte Schmerzmittel, weil sonst atmest du nicht richtig und das kann für die Lunge echt ein Problem werden, ja, weil die Lunge natürlich gereinigt wird durch das richtige Atmen, also dann unbewusst durch die Schmerzen, da irgendwas nicht rund läuft, das ist nicht gut. Also so bin ich eher drauf, dass ich nicht mal dann eine Ibu. Okay. Aber das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Also ich würde dann immer denken, ach nee, dann muss ich noch weiter da durch. Ich will mich jetzt hier nicht betäuben.
Da ich generell dem ganzen Thema irgendwie Biohacking nicht entfernt bin, das ganz spannend finde, sehe ich es genauso als Hack, bezeichne ich es mal, wie zum Beispiel mein mein Post-Workout-Shake, den ich nach einem anspruchsvollen Krafttraining zu mir nehme, oder ich sag mal generell die gezielte Nährstoffaufnahme nach einem Training, um die Regeneration zu verbessern. Genauso wie ich mein Magnesium abends nehme, um mein Nervensystem zu beruhigen, um eine höhere Schlafqualität zu erzielen. Genauso habe ich hier eben die Supplementierung mit Koffein und ja. Ibuprofen gesehen. Von daher, nein, da hat mich kein schlechtes Gewissen in dem Sinne geplagt, sondern eher der taktische Einsatz von gewissen Komponenten, die mir zur Verfügung stehen.
Das ist ja auch nicht so, dass du jetzt jeden Tag dir das reinhaust, ja. sondern es geht darum, dann in der Situation das zu schaffen, was die Aufgabe ist. Und das war dann einfach ein Mittel.
Genau. Und natürlich ist das eine große Grauzone, wenn man jetzt sagt, mit allen Mitteln, natürlich, aber das ist eine Frage, die sich ja jeder noch selbst beantworten kann, wie weit würdest du gehen?
Ja, klar. Ja.
Na, und das war, was ich bereit war ja. zu investieren. Aber das war es eigentlich auch, was, ich sag mal, die Vorbereitung angeht. Also wie gesagt, Schuhwerk, Socken und so weiter, ganz viel Gedanken gemacht. Vom restlichen Equipment her war es ein simpler Laufrucksack, um es einfacher zu machen, mit einer Wasserblase drin, um darüber dann
ja, die Flüssigkeitsaufnahme. Sehr angenehm, ne? Dass
ja.
du nicht ständig
ja,
dann eine Flasche rauskramst.
Ja, und auch irgendwie ja. Rucksack runter oder genau, ja. weil all das bringt dich ja aus diesem Rhythmus, den du eigentlich entwickeln möchtest. Von der Kleidung her haben wir nur darauf geachtet, dass wir eben, wir haben das ganze Jahr jetzt im Juni gemacht, also wirklich zu warmen Temperaturen, dass wir in der Nacht nicht frieren, tagsüber uns nicht zu heiß ist, dass wir uns irgendwie vor der Sonne schützen können. Aber mehr oder weniger normale Sportkleidung, da habe ich mich jetzt nicht extra ausgerüstet. Was ich auf jeden Fall im Vorfeld und währenddessen den größten Shift erlebt habe, wo ich mich am meisten vorbereitet habe, war eben die mentale Challenge, der ich mich stelle. Und eben der Realisierung, wie lange 24 Stunden oder 100 Kilometer eben sein können, geübt, mich in Akzeptanz zu üben. Wir haben im Vorfeld mit Sebi ganz klar beschlossen, weil für uns gab es nur eine Option, es zu schaffen. Und verstehe mich nicht falsch. Also wenn ich die gleichen Blasen gehabt hätte wie beim ersten Mal, glaube ich nicht, dass ich es geschafft hätte. Aber wir wollten eher auf mentaler Ebene ein Mindset schaffen, was Gedanken manifestieren sich sehr schnell und werden dann eben zu Handlung. Und dementsprechend wollte ich keinen Spielraum dem geben, es überhaupt zuzulassen, dass mein Kopf, meine Gedanken überhaupt nur in diese Richtung abdriften. Oh, das wird hart. Oh, das, vielleicht schaffen wir es nicht. Oh, vielleicht, naja, wir sind ja jetzt schon weiter als letztes Mal gekommen. Vielleicht reicht das ja. Mich mental komplett darauf fokussieren zu können, auf den Moment jetzt. Und es gibt nur das eine Szenario am Ende.
In welchem Zustand bist du, seid ihr dann angekommen?
Fatal. Also es war wirklich immer noch unfassbar anstrengend. Unglaublich anspruchsvoll. Und die letzten 3 Kilometer waren die allerschlimmsten.
Ehrlich?
Ja, wir sind über die Hafen City in die Stadt rein. Und bis dahin waren wir mehr oder weniger für uns. Und dann kommen wir am Samstag um 16, 17 Uhr in der Stadt an. Brechend voll. Jeder Ton, jedes Auto, jede Ampel. Komplette Überforderung. Ich wollte einfach nur jeden killen und aus dem Weg schieben, aber ich hatte überhaupt nicht mehr die Kraft dazu. Ich war komplett überfordert. Du hast 97 Kilometer geschafft. Willst du mir ernsthaft sagen, dass du jetzt die 3 nicht mehr schaffst? Aber ich war einfach fertig. Ich habe mich nur noch an diesem Mindset, was ich über die letzten 97 Kilometer aufgebaut habe, gehalten. Aber ich hätte am liebsten abgebrochen. Alter, du hast jetzt 97 geschafft. Du hast es bewiesen. Das ist gut genug. Ich kann dir auch nicht sagen, ob es jetzt rein das Ego war, was dann nochmal für diese 3 Kilometer gesorgt hat. Aber es war unglaublich anstrengend. Zu dem Zeitpunkt, Koffein war schon längst aus dem System raus, Ibu hat nicht mehr gewirkt. Dann in der Stadt angekommen, in diesem schon erschöpften Zustand, war das einfach eine so extreme zusätzliche Belastung.
Oh. Und der Sebi, wie ging es dem?
Ähnlich, sehr ähnlich. Also ja, wir waren da so unterschiedlich, wir sind alleine von der Physis, die wir mitbringen, sehr, sehr ähnlich.
Du hast eben einen Satz gesagt, da habe ich kurz aufgehorcht, 97 Kilometer sind doch eigentlich genug. Warum, und das finde ich immer eine ganz entscheidende Frage, wenn es ums Thema Ziele geht, was ist dir möglich, wo du jetzt die 100 geschafft hast und nicht nur die 97? Also was ist dir möglich jetzt, wo du dieses Ziel erreicht hast? Also wofür war das wichtig? Ging es darum, etwas zu beweisen? Du bist genug. Ja, also das schwingt da vielleicht so ein bisschen mit oder könnte man meinen, wenn man diesen Satz so hört. Wofür das?
Ich finde es ja immer wieder unglaublich erstaunlich, wie weit wir Menschen es bringen können, über den Moment hinaus, wo wir das erste Mal das Gefühl haben, da geht nichts mehr. Völlig egal, ob es im Fitnessstudio ist und du unter der Langhantel liegst und ich als Coach sag dir noch 3 Wiederholungen, du denkst dir, Coach, keine Chance, aber die Person schafft dann auf einmal 5 noch. Oder eben hier so ein Marsch. Und in regelmäßigen Abständen, zumindest ist das meine Erfahrung, helfen mir solche Erfahrungen, wie jetzt dieser 100-Kilometer-Marsch, sich dessen genau bewusst zu sein. Weil da diesem im Yin und Yang-Gedanken diese Balance zu finden aus Komfort und Diskomfort, wo eben das Wachstum stattfindet, ist extrem entscheidend. Das Ganze, so wie jetzt über so einen 100-Kilometer-Marsch, greifbarer zu machen, erlaubt es mir, in anderen Bereichen, wo ich ja auch diese Momente habe, meine Vorstellungskraft komplett zu verschieben. Sehr häufig, wenn ich an diese Grenzen stoße, denke ich, boah, da geht nicht mehr oder ich kann nicht mehr, ich kann nicht noch mehr arbeiten. Doch, kannst du. Den Transfer auf andere Bereiche zu schaffen, das ist, glaube ich, sinnvoll. Weil wenn du dich nur fragst oder es nur dabei belässt, 100 Kilometer zu marschieren, weil ich 100 Kilometer marschieren möchte, ja, dann ist es bescheuert. Also wenn du das nur für sich alleine stehen lässt, dann ist es bescheuert. Aber eben mental zu realisieren, hey, ich kann so viel mehr, als dass ich mir vielleicht in dem Moment zutraue, das ist schon cool.
Ja, was ich interessant und auch wichtig finde in dem Zusammenhang, dass es nicht nur um Workload geht, also ich kann noch mehr arbeiten, ich kann noch weiterlaufen, sondern auch um die Frage, wie schaffe ich das und wie gehe ich daran? Und dafür ist es ja auch wichtig, zu scheitern, ja, das vielleicht einmal nicht zu schaffen und dann zu überlegen, okay, aber wie kann ich es anders angehen, dass ich es vielleicht doch schaffen kann, dass das doch möglich wird, wo ich nicht glaube, dass das möglich ist oder mein Körper mir gerade sagt, dass es nicht geht. Zum Beispiel eben auf das Mentale zu schauen, ja, diese Suggestion immer zu haben, sich zu sagen, hey, ich schaffe das, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Oder dann zu schauen, wie schaffe ich das, dass ich Blasen verhindere. Ja, also zu gucken, wie gehe ich anders ran, um was zu schaffen, was ich vielleicht nicht schaffen würde. Und nicht nur sagen, ich push mich, ich kann noch mehr arbeiten, wie du es gerade gesagt hast, sondern Wege zu suchen, wie ich es vielleicht schaffe, ohne dass ich einfach nur blind mir noch mal mehr abverlange, ja, im Sinne von Leistung. Das ist zumindest das, was bei mir jetzt gerade so hängen bleibt.
Ich bin ganz bei dir. Was mich sehr häufig vorangebracht hat, ist ein emotionales Trenn bisschen von der Lage und eher das, was du gerade beschrieben hast, ein eher analytisches, strategisches Denken. Okay, was sind jetzt die Komponenten, die ich einfließen lassen kann, um es eben effizienter, besser, anders anzugehen? Aber dafür muss ich eben sehr präsent sein, mich aber gleichzeitig zumindest emotional so ein bisschen rausbeamen können, um das Ganze eben etwas pragmatischer, analytischer zu betrachten. Wenn du mich direkt nach dem Lauf gefragt hättest, und nächstes Mal andere Route, gleiches Spiel. Also selbst eine Woche danach habe ich sofort gesagt, das Ding, ich stelle mich anderen schweren Sachen, aber das Ding mache ich nie wieder. Wenn du mich jetzt fragst oder wenn du mich nächste Woche anrufst, Christo, du, ich habe eine geile Route hier für einen 100-Kilometer-Marsch rausgesucht. Oh, erzähl mir mehr.
Okay. Ja, komme ich drauf zurück. Weil es wird in den nächsten 2-3 Wochen wird das wieder so weit sein. Jetzt? Ich sag mal 4, 5, 6. Ich will mich ja nicht festlegen. Aber irgendwann demnächst werde ich.
Wie gesagt, ich glaube auch da, psychologisch findet was statt, weil rückblickend, ich meine, du blickst eben heroisch auf deine Taten zurück. Und ich glaube schon, dass da psychologisch irgendwo ein Knicks entsteht, heißt, dass die Schmerzen und Co. jetzt in Retrospektive nicht mehr ganz so schlimm sich anfühlen, ja, ja, wie zu dem Zeitpunkt.
Was auch immer dann da für eine Herausforderung wartet, ist es eher dann mit der Zeit irgendwann so diese Haltung, hey, bring it on. Und nicht, doch bitte nicht, lass es jetzt nicht anstrengend werden. Ja, voll. Ja, vielen Dank, Mischek, für den Einblick. Das war für mich natürlich jetzt nochmal interessant, auch das von dir zu hören, weil ich es eben vorhabe, in den nächsten Wochen da nochmal ranzugehen, werde ich natürlich wissen
beim
lassen.
Beim ersten, du bist aber alleine gelaufen.
Ich bin alleine gelaufen. Krass. Und ich werde auch alleine beim zweiten laufen. Ich glaube, zu zweit funktioniert es bestimmt auch, aber ich mache dann gerne meinen eigenen Rhythmus auch, hab den. Und was ich genau auch noch sagen wollte, ich glaube, dass es für mich auf jeden Fall besser ist, zu einem anderen Zeitpunkt loszulaufen. Mhm. Ich bin jetzt früh morgens losgelaufen, um 3.
Oh, spannend.
Hab also bis 2 geschlafen, also früh ins Bett gegangen. Dann, jetzt waren es nur 4 Stunden, im besten Fall würde ich gerne ein bisschen länger schlafen, also was weiß ich, 7 ins Bett gehen, dann bis 2 Uhr schlafen, das sind ja 6-7 Stunden, 3 Uhr loslaufen und dann so zügig durchkommen, dass ich möglichst am Abend, dann also am späten Abend, noch wieder zu Hause bin, gegen Mitternacht oder so, dann hätte ich es in 21 Stunden geschafft, sagen wir mal so.
Das war unsere zweite Taktik.
Das ist zumindest die Idee dahinter. Das hat jetzt beim ersten Mal gut funktioniert. Da war ich dann nicht so über Nacht, wo ich eigentlich schlafen würde, gelaufen bin, sondern einfach sehr früh aufgestanden bin, wie bei so einer Hüttenwanderung irgendwo da auf einen Berggipfel irgendwo, wo es ja auch früh schon losgeht oft, dass du dann zum Sonnenaufgang oben am Gipfel bist. Das war so meine Taktik und das würde ich, glaube ich, auch wieder
auch
so
ganz
machen.
Spannend. Das war unsere zweite Idee, nur unter mit einem anderen Hintergrund. Deswegen sind wir auch zum Beispiel jetzt im Juni gestartet mit der Schlafthematik, mit der ich so extrem zu kämpfen hatte, weil wir so viel wie möglich Licht haben wollten und die Nacht so kurz wie möglich gestalten wollten. Ja. Und auch eben mit der Überlegung war es dann, okay, wie haben wir die meisten Lichtstunden zur Verfügung.
Ja, ja. Da glaube ich viele Wege, die nach Rom führen, nämlich dann ins Ziel von den 100 Kilometern. Ja, ich auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ob ich die Blasen so in den Griff kriege. Aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Ja, ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten.
Und dann mit dem neuen Adidas-Schuh,
wahrscheinlich. Mal gucken, wenn mir der jetzt gefällt. Also den bekomme ich jetzt und dann probiere ich den mal aus und dann schaue ich. Ich habe auch so, damit wir möglichst viele Marken nennen, haben wir schon einige. Von The North Face habe ich auch so einen Trailrunning-Schuh, der in den Bergen mega ist. Also ein richtiger, ich sag mal, Ultra-Trailrunning-Schuh für die Berge. Und der funktioniert in den Bergen mega. Und wenn ich den aber so auf der Straße laufe, dann fühlt er sich fast so ein bisschen eierig an.
Oh, okay.
Und da bin ich jetzt mal gespannt. Aber das probiere ich aus, wie das bei dem Schuh ist. Bei dem Adidas-Schuh, weil es so ein, ich sag mal, ein ähnliches Einsatzgebiet eigentlich ist, also Trailrunning richtig in den Bergen, aber dadurch natürlich auch unglaublich gut gedämpft. So. Und das teste ich mal im Vorfeld. Wenn ich da ein gutes Gefühl habe, dann ziehe ich den an.
Okay.
Und wenn ich dann wieder Blasen kriege, dann gibt's Ärger bei Adidas.
Erlaubst du mir noch 2 Fragen?
Na klar.
Einmal, planst du die gleiche Route wieder wie beim ersten Mal? Also auch die vom offiziellen?
Ja, die ist angepasst. Also ich habe die mir auf Komoot mal gezogen. Also
wir haben
die
auch mit Komoot gearbeitet.
So, von der offiziellen, von diesem grünen Ring.
Ja.
So, ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Megamarschroute oder Mammutmarsch ist. Da gibt's ja auch verschiedene. Aber dieser grüne Ring, zweiter grüner Ring heißt das. Und die habe ich mir dann ein bisschen angepasst, damit ich auf diese 100 Kilometer komme von Haustür zu Haustür. Und ich glaube, gerade in Wilhelmsburg, also im Süden von Hamburg, verläuft die dann ein bisschen anders. Aber weiß es gar nicht ganz genau. Aber die gleiche Route, die ich jetzt geplant hatte beim ersten Mal, die werde ich dann beim zweiten Mal auch nochmal laufen. Wirklich auch schöne Ecken. Also das ist natürlich so ein Aspekt, den du auch dann hast, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, dass du einfach ganz neue Perspektiven so auf deine Stadt auch bekommst und Ecken siehst, die du sonst nie siehst.
Ich habe es auch sehr genossen jetzt, rein von genau dem, was du siehst und der Tour. Ja. War das schon sehr, sehr schön.
Ja, und da geht's nochmal ran und dann lasse ich dich wissen und natürlich alle anderen auch, wie es so ausgegangen ist.
Sag mal, und zusätzlich ist, weil da bist du natürlich voll im Bilde, weiteres jetzt abgesehen, haben wir viel über Schuhe gesprochen.
Ausrüstung, klar.
Ausrüstung, Equipment, irgendwas Besonderes?
Also grundsätzlich brauchst du natürlich keine Profi-Ausrüstung, um da so ein Ding zu laufen. Hast du ja jetzt selber gemerkt. Also es hat geklappt bei dir. Ne?
Vor allem, wenn du sagst, jetzt noch dieses Jahr, ich meine wetterbedingt.
Bei mir ist es so, ich werde durch dieses Gehen, gerade das zügige Gehen, bin ich relativ warm. Immer dann. Also ich brauche da keine warmen Klamotten. Du brauchst natürlich einen Regenschutz Und also Wind- und Regendichte, dünne, leichte Jacke, würde ich sagen, reicht. Wenn du da drunter dann irgendwie ein Funktionsshirt hast, ein Langarm-Merino-Shirt oder so. Mhm. Ich stehe auf diese Sachen aus Merino-Wolle, weil die einfach super funktional sind und dann auch nicht riechen und so. Und dann werde ich wahrscheinlich werde jetzt nicht in einer schlapprigen Jogginghose gehen, sondern vielleicht in so einer Laufhose mit, je nachdem, wie warm es dann ist, entweder so einer Tights, die nur bis zum Knie geht, ja, oder einer, die sogar ganz lang ist.
Okay.
So, und ansonsten glaube ich nicht, dass du in Ausrüstung was Besonderes brauchst.
Und wie war jetzt beim ersten Mal deine Ernährungsstrategie? Hattest du?
Ich hatte ein bisschen was dabei, aber auch sowas wie Pfannkuchen, selbstgemachte, kalte einfach. Mhm. Dann Riegel, Bananen habe ich mir, glaube ich, zwischendrin mal irgendwo geholt. Ich habe mir ausgeguckt, dass so in Abständen von spätestens 20 Kilometern, wo was ist. Also da war irgendwo ein Supermarkt, dann war da so ein Thai-Imbiss, wo ich tatsächlich auch kurz angehalten habe und mir richtig eine Mahlzeit geholt habe.
Also ich kann es auch wirklich empfehlen. Ich habe beim ersten Mal dem sehr wenig Beachtung geschenkt, weil ich auch viel in Fastenprotokollen unterwegs bin und von daher weiß, dass ich körperlich gut performen kann mit nichts im Magen.
Ja.
Ich würde es aber nicht empfehlen und sicherlich nicht als optimalen Zustand. Ganz im Gegenteil. Also die körperliche
Ich glaube, die Energie Belastung muss rein.
So, genau, ne? Die also ist groß einfach, und die körperliche Beanspruchung und das Verbrennen an Energie, das ist hoch.
Ja.
Vor allem, wenn dann eben die Wetterbedingungen, also wenn es zum Beispiel kalt ist, dann noch ein bisschen mehr. Von daher würde ich eher empfehlen, eher mehr als weniger zu essen.
Ja. Ja, würde ich auch sagen, würde ich unterstreichen und natürlich auch unterstreichen, wie du sagst, also Dinge, an die der Magen irgendwie gewöhnt ist, ne? Wenn du da jetzt ganz neu irgendwas holst. Ich war auch im einfachen Drogeriemarkt und du kriegst ja da auch so Gels für Ausdauerleistung und so weiter und oder Energieriegel, wo ich ein bisschen drauf achte, dass da nicht so viel künstlicher Zucker drin ist oder glutenfrei und so. Aber da hat ja auch jeder so sein eigenes Ding. Ich habe mir auch im Drogeriemarkt in der Babynahrungsabteilung auch so diese Quetschies geholt.
Perfekt.
Die dann nicht nur Obst beinhalten, sondern wo auch Gemüse drin ist, Pastinakenkram oder was. Die haben nicht gut geschmeckt.
Oder?
Also wirklich, das war ekelhaft. Aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, das ist ganz sinnvoll.
Ja,
dass du
absolut.
Dir da irgendwie sowas nochmal zuführst. Und das war's. Ansonsten, klar, Wasser dabei gehabt, einmal so diese Blase voll und zwei Flaschen, die ich vorne habe, so einen Trailrunning-Rucksack, wo du vorne am Gurt im Prinzip noch so zwei Flaschen drin hast. Das habe ich irgendwann aufgefüllt, auch in einem Supermarkt, und habe jetzt nicht alles mitgeschleppt, nicht irgendwie 8 Liter, so, das wäre ja Quatsch.
Nein.
Kriegst du ja alles zwischendrin, gerade wenn du so noch stadtnah unterwegs bist, wobei ich schon sehr gucken musste auf dieser Route, wo wirklich was kommt.
Also
war jetzt nicht so easy, dass da alle
Man ist zwar
zwei
irgendwie
Kilometer
mitten in Hamburg, aber man ist doch weg vom Schuss.
Ja, und das musst du dir dann markieren, weil wenn du das dann nicht verpasst, dann ist erst 20 Kilometer weiter wieder irgendwas, wenn du die Route nicht verlassen willst, nochmal einen Kilometer extra laufen oder so. Aber das hat für mich ganz gut funktioniert, das mit der Ernährung.
Weißt du, was echt pervers ist? Während du so sprichst, fängt's an, in meinen Fingern zu kribbeln. Und glaub mir, ich war noch 2 Monate danach, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich immer noch fest dir gesagt, nie wieder im Leben. Und jetzt, wo du sprichst, denke ich so,
Ich sag mal Bescheid. Ich sag mal Bescheid, wenn es soweit ist. Und dann kannst du mal gucken, ob du vielleicht zumindest ein bisschen mitlaufen willst. Oder?
Du bist ja, wie du gesagt hast, lieber alleine unterwegs. Deswegen, ich will deinen Flow und Rhythmus nicht unterbrechen.
Pass auf, wir machen es so. Ich mache das jetzt alleine, mach die 100 Kilometer voll.
Ja.
Und wenn dann bei mir diese Phase eingetroffen ist, wo ich schon wieder denke, doch, warum nicht nochmal? dann melde ich mich und dann machen wir was aus. Das ist dann vermutlich im Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen heller wird, nach der nächsten Zeitumstellung.
I like.
Und dann geht's nochmal ran.
Deal.
Zeiten zu verbessern.
Deal.
Ja, okay.
Cool.
Alles klar, machen wir. Mischek, vielen Dank.
Ich danke dir, Christo.
Das war schön.
Sehr sogar, ja.
So, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Lust bekommen habt, direkt selber loszulaufen oder ob ihr sagt, nee, also das muss ich nun wirklich nicht haben. So oder so hoffe ich, dass ihr was mitgenommen habt aus diesem Gespräch. Danke euch fürs Zuhören, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Nochmal der Hinweis auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, könnt ihr abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Den Link findet ihr auch immer nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Gibt's immer ganz viel Inspiration. Einmal die Woche, jeweils sonntags, wird der Versand dieser Newsletter. Seid gerne nächsten Donnerstag wieder dabei. Da gibt's eine neue Folge von Frei Raus. Und bis dahin, habt eine gute Zeit. The best is up the hill. I've been coming up empty without a say. I love you more with every passing day.